HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Doris Renk. Schönen guten Abend.
Ich mache mich vor allem stark für eine Debatte zur doppelten Widerspruchslösung. Das heißt, ich muss zu Lebzeiten selbst Nein sagen. Wenn nicht, dann gilt man automatisch als Organspender.
Nein ist mein ganzes Herz.
Das wird tatsächlich eine Situation, in der ich bzw. mein Körper ein Eigentum des Staates, der Rechtsgemeinschaft ist.
Ich finde das okay.
Finde ich nur okay, weil das muss es, Organspende.
Weil es allein aus der Liebe erblüht.
Aus ethischer Perspektive ist die Organspende durchaus ein Akt der Nächstenliebe.
Der leitende Oberarzt hat geklopft, hatte mich rausgebeten und ich bin dann raus. Und er sagte zu mir, wir haben ein Angebot.
Dein ist mein ganzes Herz.
Es gibt keinen vernünftigen Grund, warum es bei uns so wenig Organspender gibt und in Österreich und Belgien doppelt und in Kroatien dreimal so viel.
Ich glaube, dass die Menschen sich grundsätzlich nicht gerne mit ihrem Tod beschäftigen.
Ich selbst bin Organspender, aber dass man automatisch dann zum Spender wird, ist vielleicht nicht so der richtige Weg.
Ein Organspendeausweis heißt, dass ich dem anderen sage, mein Liebster, bei meinem Sterben darfst du nicht dabei sein.
Sag noch einmal mir, ich hab dich lieb.
Es ist leicht, dafür zu sein und die Sache dann zu vergessen. Organspende ist ein Thema, mit dem wir uns nicht so gerne befassen. Schließlich geht es um eine Entscheidung, die relevant wird, wenn wir sterben. Sicher ein Grund, warum nur wenige Menschen in Deutschland einen Spenderausweis haben und entsprechend niedrig ist die Zahl der verfügbaren Organe. Rund 10.000 Patienten warten auf ein neues Herz, eine Niere oder eine Leber und täglich sterben etwa 3 Patienten, weil kein Spenderorgan zur Verfügung steht. Deshalb hat Gesundheitsminister Jens Spahn die Debatte um die Organspende neu entfacht. In 21 EU-Ländern gilt schon das sogenannte Widerspruchsverfahren. Das kann er sich für Deutschland auch vorstellen. Das würde bedeuten, nur wer sich ausdrücklich dagegen ausspricht, ist kein potenzieller Spender. Das ist ein bewusst gewählter Eingriff in die Freiheit des Einzelnen und zwingt uns, darüber nachzudenken, ob die Spendenbereitschaft zum Normalfall werden soll. Wie läuft so eine Organspende überhaupt ab? Ist sie ein Akt der Nächstenliebe? Wer verdient daran? Und was bedeutet es, mit einem Spenderorgan weiterleben zu können? Dein ist mein ganzes Herz, wenn Organspende zur Regel wird. So haben wir den Tag heute überschrieben und wir hören zunächst von einem, der schon mehrere Organe empfangen hat.
Sven Schmidt ist ein zierlicher Mann. Er trägt einen gepflegten 3-Tage-Bart, hat die kurzen, dunklen Haare gestylt. Er hat kleine Lachfalten um die herzlichen Augen. Generell lacht er viel und gerne. Dass er im Grunde seit seiner Geburt schwer krank ist, merkt man ihm nicht an.
Als Kleinkind hatte ich einen Knick im Harnleiter, viel mehr als Baby. Und dadurch hat sich der Urin zurückgestaut in die Nieren und somit die Nieren vergiftet. Und bis das erkannt wurde, war es leider schon zu spät. Und da sind halt meine Nieren zerstört worden.
Mit 7 Jahren bekommt er seine erste Spenderniere. Doch der Körper nimmt sie nicht an. 1,5 Jahre später der nächste Versuch. Nach heftigen Startschwierigkeiten und vielen Medikamenten hielt diese zweite Niere immerhin 5,5 Jahre durch. Doch Sven Schmidt bekam heftige Knochenschmerzen durch das Cortison. Die Medikamente mussten abgesetzt werden. Die Niere wurde abgestoßen.
Nach einer 5-jährigen Dialysezeit kam dann die dritte. Und die hat am Anfang auch so nicht recht angefangen. Man hat die ein bisschen unterstützt mit einer Dialysebehandlung. Aber nach 10 Tagen lief die dann an und die hielt dann 20 Jahre.
Es waren sorgenfreie Jahre, sagt er. Doch auch diese Niere entzündet sich, muss raus. Seit April 2016 muss er wieder an die Dialyse. 3-mal pro Woche, jeweils 5 Stunden. 500 Milliliter Wasser darf er am Tag trinken. Mehr kann der Körper nicht verarbeiten. Kaliumhaltige Lebensmittel wie zum Beispiel Schokolade sind tabu. Aber Sven Schmidt kennt den einen oder anderen Kniff.
Gerade für mich als bekannten Schokoholiker, das geht jetzt gar nicht mehr. Also Schokolade sollte man vermeiden. Die hebt man sich dann auf und nimmt sie mit an die Dialyse und vernichtet sie dann da.
Denn an der Dialyse kann das Kalium, das zu hoch dosiert schädlich fürs Herz werden kann, schnell wieder aus dem Blut herausgewaschen werden. Kniffe wie diesen, die Schoki an der Dialyse, gibt er weiter. Im vergangenen Jahr hat er einen Verein gegründet. Der Name? von und für nierenkranke Kinder und Jugendliche. Sven Schmidt sagt, er will den Familien helfen, ihnen Mut machen. Er selbst steht nun wieder auf der Warteliste für eine Spenderniere. 8 bis 10 Jahre kann das dauern, eine lange Zeit.
Für mich ist das jetzt gar nicht belastend, weil man sollte auch nicht viel darüber nachdenken. Weil wenn man dann denkt, dann macht man sich verrückt und dann sitzt man zu Hause, geht nirgendwo mehr hin, weil man glaubt, oh, jetzt kommt der Anruf, ich muss da sein und das ist dann auch nichts.
Abschalten müsse man eben können, sagt er, und die Freude am Leben dürfe man nicht verlieren.
Ich lebe, mir geht's gut und dafür bin ich dankbar und das ist gut so.
Über den Nierenpatienten Sven Schmidt, Lisa Gessner. Weil es so viele gibt wie Sven Schmidt, die auf ein Spenderorgan warten, deshalb sprechen wir jetzt wieder über Organspende. Und das hat entscheidend eben mit Gesundheitsminister Jens Spahn zu tun, der diese erneute Debatte angestoßen hat. Mehr oder weniger zeitgleich mit der Vorstellung eines neuen Organspendegesetzes, in dem diese Widerspruchsregel aber gar nicht auftaucht. Da geht es mehr um Transparenz bei der Vergabe der Organe, um die Krankenkassen, die mehr Aufklärung betreiben sollen. Welche Strategie Spahn da mutmaßlich verfolgt? Dazu Uwe Jahn aus Berlin.
Jens Spahn hat ein Image als Steinewerfer, also als jemand, der nach Unionsmaßstäben ganz schön forsch, laut und angriffslustig daherkommt. Seit der Gesundheitsminister ist, provoziert Spahn allerdings nicht mehr zu allen möglichen Themen wie zuvor, sondern widmet sich vor allem seinem Fachgebiet. Jetzt tritt er dafür ein, dass potenziell jeder ein Organspender ist, sofern er dem nicht ausdrücklich widersprochen hat. Die sogenannte Widerspruchslösung, von der in seinem Entwurf zum Organspendegesetz allerdings nicht die Rede ist. Verdächtig findet das Bernd Rieksinger von der Linken.
Wie so oft bei Spahn wirft man einen Stein ins Wasser und macht was für die Medien. Bei ihm weiß man nie, was dann wirklich ernst gemeint ist.
Was das Organspendegesetz angeht, kann man Spahn den Ernst in der Sache allerdings nicht so ohne weiteres absprechen. Im Entwurf ist mehr Geld für Krankenhauspersonal, beispielsweise auf Intensivstationen, vorgesehen. Doch das allein wird womöglich nicht reichen, um dem Mangel an Spenderorganen in Deutschland beizukommen. Warum er die Widerspruchslösung nicht in das Gesetz geschrieben hat? Jens Spahn weicht aus.
Ich werde als Minister keinen Vorschlag machen, mich aber als Abgeordneter natürlich auch in die Debatte einbringen. Ich denke, es wird verschiedene Vorschläge geben, eben auch einen zur doppelten Widerspruchslösung. Und dann wird das, denke ich, einige Monate auch in Anspruch nehmen, so eine gründliche Debatte.
Vielleicht will Spahn die Opposition nicht schon im Vorfeld gegen sich aufbringen. Vielleicht will er es sich auch einfach leicht machen. Denn natürlich weiß Jens Spahn, dass viele die Widerspruchslösung kritisch sehen. Auffällig, vom Gesundheitsexperten der SPD Karl Lauterbach kommt keine Nörgelei, sondern Rückendeckung. Lauterbach appelliert an jeden Einzelnen, sich Gedanken zu machen.
Im Gegenzug erwarten wir ja auch alle, dass wir ein Organ bekommen, wenn wir es benötigen. Daher kann man verlangen, dass man im Laufe seines Lebens darüber schon einmal sich Gedanken gemacht hat und sich in die eine oder andere Art und Weise entscheidet.
Schwerwiegende moralische Fragen, in denen es um Leben und Tod geht, das zeigt die Erfahrung, sind im Bundestag gut aufgehoben. Vielleicht vertraut Spahn als langjähriger Abgeordneter hier auf die Kraft des Parlaments. In vielen anderen Fragen vertraut er vor allem sich selbst und packt an. Weil Patienten oft zu lange auf einen Facharzttermin warten müssen, hat er ein Gesetz dazu vorgelegt. Ja, es wird kritisiert, aber es ist ein Versuch. Genauso ist es bei der Pflege. Einerseits hat Spahn beim Pflegetag im Frühjahr mit Sprüchen wie diesem nicht unbedingt den richtigen Ton getroffen.
Ich wüsste genau, wie ich hier eine Rede halten muss, damit der ganze Saal auf dem Stuhl steht und tobt.
Andererseits ist sein Gesetz zur Verbesserung der Pflege inzwischen vom Kabinett verabschiedet. 13.000 Stellen sollen in der Altenpflege geschaffen werden und vieles mehr. Zu wenig, sagen die Kritiker und fragen, woher die Fachkräfte kommen sollen. Aber als Schritt in die richtige Richtung erkennen selbst Experten das Gesetz an. Vielleicht passt das Sprachbild vom Steinewerfer Spahn noch immer. Wer das Wasser in Bewegung bringen will, wirft Steine hinein. Schließlich hat jede große Welle mal klein angefangen.
Schwerwiegende moralische Fragen seien im Bundestag gut aufgehoben. Das zeige die Erfahrung, hieß es eben im Beitrag. Und der Bundestag holt sich da Unterstützung in solchen Fällen. Wenn es um die großen Fragen des Lebens und eben auch des Lebensendes geht, dann ist der Deutsche Ethikrat gefragt. Die Aufgabe dieses Gremiums ist es, Stellung zu beziehen und Empfehlungen abzugeben, an denen sich Gesellschaft und Politik orientieren können. Die Mitglieder werden vom Präsidenten des Deutschen Bundestages ernannt. 26 Menschen sitzen im Ethikrat und einer davon ist Professor Reinhard Merkel, Strafrechtler und Rechtsphilosoph. Schönen guten Abend, Herr Professor Merkel.
Guten Abend.
Der Ethikrat hat sich natürlich schon mit Organspende beschäftigt. Das ist eine der großen Fragen. Es gibt eine Stellungnahme aus dem Jahr 2015, wo es um den Hirntod geht. Und da zeigt sich schon, dass der Ethikrat auch abbildet, dass es unterschiedliche Haltungen zu einer Fragestellung gibt. Gestern hat sich der Vorsitzende des Ethikrates, Peter Dabrock, gegen die Widerspruchslösung ausgesprochen. Inwiefern spiegelt das die Positionen des Ethikrates wider?
Na, das ist schwer zu sagen, aber jedenfalls ist es nicht die Position des Ethikrats. Ich glaube auch nicht, dass unser Vorsitzender Dabrock als der Vorsitzende des Ethikrats für das Gremium gesprochen hat. Das könnte er auch nicht. Es gibt geteilte Auffassungen im Ethikrat. Ich selber stimme Peter Dabrock, der ein sehr kompetenter Ethiker ist. Das ist vollkommen klar, sonst wäre er auch nicht der Vorsitzende in unserem Verein. Aber ich stimme ihm in dieser Frage nicht zu. Er hat den Begriff Organabgabepflicht offenbar verwendet. Das kommt mir ganz und gar schief vor in diesem Zusammenhang.
Warum kommt Ihnen das schief vor?
Das ist keine Organabgabepflicht. Eine Pflicht kann nur jemanden treffen, der lebt. Der Organspender, um den es hier geht, ist ein Toter. Und Tote treffen keine Pflichten. Im Übrigen ist der Begriff auch deswegen unglücklich gewählt, weil er im Zusammenhang mit einem Gesetzentwurf formuliert worden ist und Pflichten im Zusammenhang mit Gesetzen implizieren Zwang. Niemand wird hier gezwungen. Ich halte den Vorstoß von Herrn Spahn, zunächst einmal eine Diskussion anzustoßen, für sehr vernünftig. Wir brauchen die Diskussion. Und offen gestanden halte ich, anders als Peter Dabrock, es für grundsätzlich legitim, dass eine Widerspruchslösung eingeführt wird.
Was Jens Spahn da in die Diskussion gebracht hat, ist ja eine Umkehr der bisherigen Regelung. Momentan muss man aktiv werden, wenn man Organspender werden möchte. Wenn die Widerspruchsregelung käme, dann müsste man aktiv werden, um es nicht zu werden. Wer passiv bleibt, dessen Körper gehört dann also quasi dem Staat nach dem Ableben?
Naja, in einem gewissen Sinn kann man das zunächst mal so formulieren. Guckt man genauer hin, dann sieht man, dass auch diese Formulierung nicht richtig ist. Der Körper gehört nach dem Tod erst einmal niemandem mehr. Es hat auch keinen Sinn zu sagen, der Körper bleibt sozusagen der Körper der Person, denn die Person ist tot. Das ist die Bedingung dafür. Natürlich kann man streiten über den richtigen Todesbegriff und wir haben im Ethikrat darüber gestritten, aber anerkannt und ich finde mit guten moralischen und auch rechtlichen Gründen ist, dass der Todesbegriff in Deutschland der des Hirntods ist. Also ist die Person tot. Der Körper gehört niemandem mehr. Und nun gibt es eine grundsätzliche Legitimität des Staates zu sagen, wir erklären den Körper des Toten, der eben keinen sozusagen Inhaber mehr hat, für eine Art öffentliches Eigentum. Dafür gibt es eine grundsätzliche Legitimität. Aber davon abgesehen muss man auch erwägen, sozialpsychologische Dinge, die etwa darin bestünden, dass der Bevölkerung das nicht hinreichend transparent gemacht worden ist und zunächst einmal mit einem intuitiven, reflexhaften Widerstand gerechnet werden muss, was der Gesetzgeber nicht darf und auf keinen Fall tun sollte. Die Mehrheit der Bevölkerung überfahren. Deswegen brauchen wir erst eine ganz gründliche und durchaus langdauernde Diskussion.
Also ein schlauer Akt. Wir haben im Beitrag hier gehört, Jens Spahn hat einen Stein ins Wasser geworfen und jetzt gibt es die Wellen. Die katholische Kirche sieht die Organspende grundsätzlich als Akt der Nächstenliebe über den Tod hinaus, lehnt aber auch die Widerspruchslösung ab. Man könnte aber auch denken, dass es der Kirche doch ganz recht sein müsste, wenn einige zur Nächstenliebe ein bisschen gedrängt würden.
Ein Akt der Nächstenliebe ist es nur, wenn man, oder sozusagen vor dem Hintergrund der Zustimmungslösung, wenn man also im Lauf seines Lebens zugestimmt hat. Das ist durchaus ein Akt der Nächstenliebe. Aber nach dem Tod gibt es kein Subjekt mehr, das einen Akt der Nächstenliebe vollziehen würde. Und wir kommen sozusagen zurück auf meine Bemerkung von vorhin, dass das eine Art öffentliches Eigentum durchaus sein könnte. Man ist in vielerlei Hinsicht nach dem Tod in einem gewissen Sinn geschützt, nämlich das eigene Andenken unter den Angehörigen etwa. Man darf auch nach dem Tod nicht ungerecht beschimpft werden. Solche Dinge sind mit Recht verboten. Aber wer bliebe eigentlich der zuständige Eigentümer des Körpers eines Toten? Und deswegen ist die Formulierung der katholischen Kirche nicht wirklich treffend, zu sagen, das bliebe auch nach dem Tod ein Akt der Nächstenliebe. Aber jedenfalls sollten sich die christlichen Kirchen nicht dagegen wehren, dass die Menschen intensiv aufgefordert werden, sich Gedanken darüber zu machen und gegebenenfalls dann eben widersprechen müssen, wenn sie das Resultat nicht so wollen, wie es der Gesetzentwurf jetzt gegebenenfalls vorsieht.
Das klingt danach, dass es im Ethikrat da auch noch heftige Diskussionen geben wird. Ganz herzlichen Dank, Professor Reinhard Merkel, Rechtsphilosoph und Strafrechtler. Das Herz, das ist mehr als ein Organ, es ist auch das Symbol für die Liebe. Jemandem unser Herz schenken, das können wir auch zu Lebzeiten. Allerdings ist auch bei dieser Spende nicht immer alles einfach. Hören wir ein kurzes Gedicht des österreichischen Schriftstellers Franz Blei.
Du trägst dein Herz in deiner Hand und gehst so hin. Da bleibst du vor mir stehen, dass ich dein rotes kleines Herz muss sehen. Und es klopft laut. Du weinst und lachst und deine Tränenaugen lachend fragen, willst du das rote kleine Ding nicht tragen?
Dein ist mein ganzes Herz, wenn Organspende zur Regel wird. HR2 Kultur der Tag. Die weltweit erste Herztransplantation wurde vor über 50 Jahren vorgenommen. Am 3. Dezember 1967 in Kapstadt. Den südafrikanischen Chirurgen Christian Bernard hat das berühmt gemacht. Der 55-jährige Patient hat die Operation zwar überlebt, aber das neue Herz hat dann nur 18 Tage lang geschlagen. Trotzdem, die Entwicklung ging danach rasant. In Deutschland wurde 2 Jahre später die erste Herztransplantation durchgeführt. Im letzten Jahr 2017 waren es 257 Transplantationen, die Lebenserwartung der Patienten auch deutlich erhöht hat. Spitzenreiter bei den angefragten Organen ist aber die Niere, gefolgt von Lebertransplantationen. Ob man als Spender überhaupt in Frage kommt, das hat mit dem Alter nichts zu tun, nur mit dem Gesundheitszustand. Hanna Immich hat sich umgehört, warum Menschen keinen Organspendeausweis haben.
Die Gründe, sich gegen eine Organspende zu entscheiden, sind vielfältig. Viele glauben zum Beispiel, dass sie als Spender gar nicht in Frage kommen, weil sie zu jung oder zu alt und krank sind.
Wer will noch von so einem 80-jährigen Opa da noch irgendwas haben?
Ich habe keinen Ausweis, weil ich meine, ich bin zu alt dafür. 74.
In einer Umfrage der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung aus dem Jahr 2016 gaben zudem 20% der Befragten an, Angst vor einer Organentnahme zu haben. Sie fürchten, dass sie zum Beispiel noch Schmerzen empfinden könnten, auch wenn sie schon als Hirntod erklärt wurden. Die meisten Fachleute gehen davon aus, dass ein Mensch dann keine Schmerzen mehr fühlt. Kritiker und auch manche Ärzte sind da nicht so sicher. Auch Intensivkrankenpfleger Mario La Rocca ist skeptisch.
Klar, der Patient ist tot. Die Organe oder alles andere wird halt am Leben erhalten. Es ist für den Patienten selber vielleicht nicht von Bedeutung, allerdings man weiß es halt eben nicht, ja.
Er selbst hat keinen Organspendeausweis, obwohl oder gerade weil er in seinem Beruf schon viele Unfallsituationen und Sterbende erlebt hat.
Ich finde es halt schwierig, einen Toten noch ewig am Leben zu erhalten, wo ich halt auch manchmal nicht genau sicher bin, wo die Organe überhaupt hingehen, ob das dann eben auch wirklich Sinn macht.
Wie die Geburt ist auch das Sterben ein sehr persönlicher Prozess. Immerhin 12% lehnen eine Organspende aus ethischen, spirituellen oder religiösen Gründen ab. Bruder Paulus, katholischer Priester aus Frankfurt, kann das nachvollziehen.
In der Begleitung von sterbenden Menschen, das ist mir bewusst geworden, dass dieses Eintreten in eine neue Welt, das Austreten aus dieser Welt, ein schrittweiser Vorgang ist und wir nicht genau sagen können, wann ist es eigentlich vorbei.
Und genau dieser langsame Sterbeprozess werde durch eine Organentnahme im Operationssaal mit Ärzteteam und Anästhesisten unterbrochen.
Wer sich entscheidet, einen Organspendeausweis nehmen zu wollen, dem rate ich sehr, das mit den engsten Angehörigen zu besprechen. Denn es sind manche schon sehr erstaunt gewesen im Gespräch mit mir, dass ich ihnen gesagt habe, ein Organspendeausweis heißt, dass ich dem anderen sage, mein Liebster, bei meinem Sterben darfst du nicht dabei sein. Und Eltern, die zum Beispiel dann einwilligen sollen, dass ihren unfalltoten Kindern Organe entnommen werden und all diese Situationen, wir müssen einfach darüber sprechen, dass man diesen Eltern verweigert, beim Sterben ihres Kindes dabei zu sein. Und damit fehlt ihnen das letzte Stück der gemeinsamen Liebe.
keine leichte Entscheidung. Das Sterben ist mit vielen Ängsten behaftet, wir haben es gehört, jeder für sich weiß das. Auch die Frage, ob man dann eigentlich in Ruhe sterben kann, wenn man kurz bevor es endgültig zu Ende ist, noch Organe entnommen bekommt, bleibt im Raum. Eine durchaus verwirrende Vorstellung. Es kann einem ja auch niemand von seinen Erfahrungen berichten. Aber wir können wenigstens mit jemandem sprechen, der viel mit Leichen zu tun hat. Professor Marcel Verhoff ist Leiter des Instituts für Rechtsmedizin der Uni Frankfurt. Schönen guten Abend.
Ja, hallo, guten Abend.
Wenn Sie einen Leichnam untersuchen, dann ist das eben ein Verstorbener. Wenn Ärzte bei einem Hirntoten Organe entfernen, dann lebt der Körper ja noch, wenn auch nur durch die Maschinen, an die er angeschlossen ist. Wie viel Unterschied macht das?
Das ist die Definition des Todes, die hier eine Rolle spielt. Wenn wir mit Verstorbenen zu tun haben, üblicherweise, dann haben wir sichere Todeszeichen. Und der Hirntod als solcher ist ebenfalls ein Tod. Das heißt, die Person lebt nicht mehr. Wir haben also einen irreversiblen Zustand, also einen nicht mehr umkehrbaren Zustand, bei dem auch keine Chance auf Heilung besteht. Und dieser Zustand muss festgestellt werden mit medizinischen Möglichkeiten, um zu sagen, die Person ist tot, obwohl eben der Organismus noch, ja, mal so wie einen Rest von Leben in sich hat, das zumindest dazu führt, dass die Organe noch erhalten werden.
Würden Sie aus Ihrer Erfahrung sagen, Hirntod, das ist tot genug für eine Organentnahme?
Nach dem jetzigen wissenschaftlichen Kenntnisstand ja. Wichtig ist aber, dass an diesem Thema ständig weiter geforscht wird. Wir müssen sich das so vorstellen, ist in der Medizin ja immer so, dass es neue Methoden, neue Möglichkeiten gibt. Und Hirntod bedeutet, dass ich mit jetzigen medizinischen Möglichkeiten keine Chance habe, diese Person wieder in das Leben zurückzubringen. Und möglich wäre, dass mit medizinischem Fortschritt der nächsten 10, 20 Jahre oder noch länger Zustände, wo man jetzt sagt Hirntod, dann vielleicht noch wieder medizinisch behandelt werden könnten und die Person gerettet werden könnte. Deswegen ist es wichtig, an diesem Thema ständig zu forschen und diese Hirntoddiagnostik nicht einfach als solche gegeben stehen zu lassen, sondern an dem Thema weiter zu arbeiten.
Wie viel Zeit bleibt eigentlich den Ärzten zwischen Hirntodfeststellung und der Organentnahme?
Also grundsätzlich eine fast beliebig lange Zeit. Und es muss ja auch erst der Hirntod festgestellt werden, bevor man überhaupt an die Organentnahme denken kann. Und solange eben der Organismus am Leben gehalten werden kann, sind die Organe gut versorgt und eine Größenordnung von Tagen ist grundsätzlich möglich.
Wie ist das da? Wir haben es im Beitrag gehört. Wie ist das mit dem Abschiednehmen für die Angehörigen? Das ist ja unter Umständen eine brutale Situation, der sich Ärzte womöglich auch gar nicht so gerne aussetzen.
Die Frage ist, wo findet das Abschiednehmen statt? Findet das Abschiednehmen statt zu dem Zeitpunkt, wenn der Körper noch an den Maschinen ist? Dann ist es natürlich sehr schwer, sich vorzustellen, weil die Haut ist noch durchblutet, der Körper ist noch warm. Es ist für den Laien eigentlich ganz schwer zu sehen, dass das jetzt schon ein Toter ist. Oder verschiebt man das Abschiednehmen praktisch auf den Zeitpunkt, wenn die Organe entnommen sind? Dann ist der Körper kalt, dann ist es für den Laien viel eher als tot zu betrachten.
Mal von schlimmen Verletzungen abgesehen, sieht man einem Leichnam an, wie er gestorben ist? Oder entspannen sich am Ende doch alle Gesichtszüge?
Die Gesichtszüge meinen Sie? Das wird ja auch gern in Kriminalromanen genommen. Nein, man kann über die Gesichtszüge überhaupt keine Rückschlüsse darauf ziehen, wie der Tod eingetreten ist.
Es gibt Menschen, die sich darum sorgen, ob sie denn noch eine schöne Leiche sein können, wenn sie vorher Organe entnommen bekommen haben, sozusagen als Ersatzteillager gedient haben, ob sie da überhaupt auch gut behandelt würden. Ja. Ich stelle mir vor, bei den Nähten müssen sich die Ärzte da nicht so viel Mühe geben.
Doch, da wird sich genauso eine Mühe gegeben, wie wenn die Person danach noch aufstehen müsste. Mhm. Von außen sieht man außer dieser Naht, die in der Mitte des Körpers dann ist, nichts. Ja, man sieht also nicht, dass dort Organe fehlen. Und genauso bei einer Obduktion wird man danach noch Abschied nehmen können. Der Leichnam wird so zurechtgemacht wieder, dass mit dem Totenhemd ein Laie gar nicht feststellen würde, dass hier obduziert worden ist. Also das ist absolut gewährleistet.
Wenn ein Toter aufgebahrt wird, dann richtet man ihn ja auch schön her. Wie viel kann man da machen?
Also ein guter Bestatter, der kann den Leichnam so herrichten, dass er nach einer Organentnahme oder nach einer Obduktion eigentlich kein Unterschied ist zu dem Zustand, wenn das nicht stattgefunden hätte. Also man würde es nicht sehen.
Die Sorge der Menschen, am Ende des Lebens reduziert zu werden auf die Organe, das ist ja verständlich, noch Verwertbares wird rausgeholt. Das kann etwas Bedrohliches haben, etwas Entwertendes, aber auch durchaus auch was Tröstliches und Aufwertendes. Wie würden Sie es sehen?
Die Vorstellung kann ja sein, dass ich praktisch Teile von mir in anderen Menschen weiterlebe, nämlich Organe von mir. Und das ist der tröstliche Gedanke dabei. Verständlich und nachvollziehbar ist die Angst, dass ich vielleicht die Organe entnommen bekomme, bevor ich wirklich tot bin, dass also mein eigenes Leben zurücksteht vor der Wunsch zu transplantieren, und das muss eben ganz klar verhindert werden. Dafür muss diese Hirntoddiagnostik mit der notwendigen Sicherheit durchgeführt werden.
Dann kommen noch die Schmerzen ins Spiel. Also das Ende des Lebens soll ja möglichst schmerzfrei verlaufen. Da gibt sich die Medizin Mühe. Wie ist das bei der Organentnahme bei einem Hirntoten? Passiert das unter Narkose?
Die Organentnahme findet unter Narkose statt. Genauer gesagt wird dann irgendwann der Herzkreislauf unterbrochen und die Organe werden gekühlt und werden in diesem Moment entnommen. Also das heißt, wir haben unter Narkose eine Vorbereitung, ein Anpräparieren der Organe und dann eben unter dieser Situation, wenn das Herz gar nicht mehr schlägt, die eigentliche Entnahme. Also niemand hat irgendwelche Schmerzen zu befürchten.
Sie sehen ja nun in Ihrem Beruf sehr häufig Tote. Wie hat das Ihr Verhältnis zum Sterben beeinflusst?
Wir sehen häufig Tote und wir sehen auch viele, bei denen die Organe entnommen werden. Die Rechtsmedizin hat eine sehr wichtige Funktion, Bindeglied zu sein zwischen Organspende und Rechtsstaat. Mhm. Viele Menschen, die letztlich dann zu Organspendern werden, haben möglicherweise eine Straftat erfahren. Also Gewalt gegen den Kopf oder ein Unfall geschehen, wo ein anderer möglicherweise die Schuld trägt. Und dann möchte natürlich die Staatsanwaltschaft Beweis erhoben haben über diese Verletzungen und hat manchmal Angst, das könnte dann verloren gehen. Wir wollen ja die Obduktion haben. Ist die Organentnahme überhaupt möglich? Und es gehen regelmäßig Kollegen von unserem Institut in die Operationssäle, wo Organe entnommen werden, und protokollieren alle Verletzungen, die dort zu sehen sind, auch an Organen, die dann möglicherweise noch transplantiert werden. Also hat eine Niere beispielsweise eine leichte Verletzung, ist überhaupt kein Problem, die noch zu transplantieren. Die Verletzung als solche, die wichtig sein kann als Mosaikstein, um hinterher den Unfall oder die Straftat zu rekonstruieren, kann dann dort dokumentiert werden. Also insofern haben wir mehr, als man vielleicht erwarten würde, mit dem Thema Transplantation zu tun.
Das hätte ich in der Tat so nicht vermutet. Ganz herzlichen Dank für diese Einblicke, Professor Marcel Verhoff, Leiter der Rechtsmedizin an der Uni Frankfurt.
Das Herz ist seiner Kammern beraubt, Vorratskammer, Schatzkammer. Das Herz hat Stillstand geübt, hat deinen Namen gerufen, hat wieder zu schlagen begonnen. Sei Vorrat, Silber und Gold, frühmorgens, spätabends, sei Himmelsleiter, Erdenleiter, sei, wie es sei, Licht, das durch die Wolken bricht.
Die Lyrikerin Elisabeth Borchers hat ihr Herz fürs Herz geöffnet. HR2 Kultur der Tag. Dein ist mein ganzes Herz, wenn Organspende zur Regel wird. Es gibt persönliche Gründe, auch Ängste, warum man nicht zum Organspender werden will. Und es gibt Gründe, die haben mit der Sache an sich gar nicht so viel zu tun. Da geht es dann eher um die Art und Weise, um das System, das dahinter steht. Der Organspendeskandal in Deutschland hat die Spendenbereitschaft drastisch gesenkt. Thiemen Glatt über den Organskandal und die Folgen.
Stellen Sie sich vor, Sie gehören zu den 10.000 Menschen, die in Deutschland auf ein Spenderorgan warten. Auf einen Eingriff, der Ihr Leben retten kann. Sie warten schon seit Monaten, rutschen auf der Warteliste aber immer weiter nach hinten. Und dann kommt heraus, dass Ärzte die Werte anderer Patienten gefälscht haben, damit die schneller an ein Organ kommen. Sie fänden das ungerecht. Traurig. Und vielleicht wäre es schon zu spät. 2012 haben Ärzte an Kliniken in München, Göttingen, Leipzig und Münster genau das getan, um ihre Patienten auf der Warteliste weiter nach vorne zu bringen. Ein Skandal, der politisch und gesellschaftlich Wellen schlug und vor allem die Kranken betraf, denn die Zahl der Organspender ging zurück. Die Politik reagierte und änderte das Transplantationsgesetz mehrfach, wie Axel Ramel, Vorstand der Stiftung Organtransplantation, erklärt.
Es ist nicht mehr so, dass ein einzelner Arzt entscheiden kann über die Aufnahme auf die Warteliste, sondern es muss immer ein Gremium, mindestens drei Mitglieder, ein Arzt, der Internist ist, ein Chirurg und dann noch ein unabhängiger von der Klinik Leitung bestellter Arzt, der dann als Unabhängiger auch noch diesem Gremium angehört. Ganzen Befunde werden zusammengetragen, gemeinsam diskutiert, hat das Verfahren deutlich transparenter und auch besser dokumentiert gemacht.
Außerdem gibt es seit 2016 ein bundesweites Transplantationsregister. Darin werden erstmals Daten von verstorbenen Organspendern, Organempfängern und Lebendspendern zentral zusammengefasst und miteinander verknüpft. Wurde ein Organ entnommen, kommt Eurotransplant ins Spiel. Eine Stiftung, die entscheidet, wer ein Spenderorgan bekommt, weiß Wolf-Otto Bechstein, der ärztliche Direktor der Uniklinik Frankfurt.
Eurotransplant stellt dann sicher, dass das Organ zu demjenigen kommt, der an der Reihe ist, sei es, weil er eine lange Wartezeit hatte, wie im Bereich der Niere, sei es, weil er am dringendsten ein Organ benötigt, so im Bereich der Leber. Und nach den Vorgaben von Eurotransplant werden die Organe dann verschickt an die jeweiligen Transplantationszentren.
Zur Spende kann es in Deutschland aber nur kommen, wenn ein Verstorbener einen Organspendeausweis hat, eine Patientenverfügung vorliegt oder die Angehörigen nach seinem mutmaßlichen Willen zustimmen. Doch das ist Gesundheitsminister Jens Spahn nicht genug. Mit einer Widerspruchslösung wären Organentnahmen der Normalfall, solange man eben nicht widerspricht. Der neueste Gesetzentwurf aus Spahns Ministerium sieht eine solche Lösung allerdings nicht vor. Ob der Bundestag bald über den Entwurf oder auch eine Widerspruchslösung diskutiert, wird sich zeigen.
Es ist ein langer Weg, bevor ein Patient ein neues Organ bekommen kann. Auf diesem Weg begegnet man zwei unabhängig voneinander agierenden Ärzten, die den Hirntod des Spenders feststellen müssen. Da gibt es Transplantationsbeauftragte und Organspendekoordinatoren. Und dann gibt es auch die Klinik, an der das Organ dem Empfänger dann eingepflanzt wird. Und dahin schauen wir jetzt. Professor Dr. Bernhard Banas ist Nierenspezialist und Präsident der Deutschen Transplantationsgesellschaft. Schönen guten Abend, Herr Professor Banas.
Schönen guten Abend.
Wir haben eingangs am Beispiel eines Patienten gehört, dass man sich nach einer Nierentransplantation nicht unbedingt entspannt zurücklehnen kann und dann ist alles gut. Dieser Patient hatte schon drei Spendernieren, weil er schon als Kind eine gebraucht hat. Die letzte hielt dann immerhin 20 Jahre durch. Jetzt wartet er auf das vierte Spenderorgan. Wie lange kann denn eine Spenderniere ihre Arbeit im neuen Körper verrichten?
Also es gibt schon Spendernieren, die viele Jahre und Jahrzehnte arbeiten. Im Durchschnitt ist es allerdings so, dass nach einer ersten Nierentransplantation eine Spenderniere 15 bis 20 Jahre funktioniert.
Und von einer unterstützenden Dialysebehandlung war da auch die Rede. Also nicht für alle Nierentransplantierten bedeutet das neue Organ dann unabhängig von der Dialyse zu sein, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja, wenn man Nierenfunktionseinschränkung hat, dann hat man natürlich verschiedene Möglichkeiten der Nierenersatzverfahren und ganz grob sind es maschinell eben die Dialyse, die sich in die Blutwäsche, die Hämodialyse und in die Bauchfelldialyse, die Peritonealdialyse gliedert. Das bessere Nierenersatzverfahren ist natürlich die Transplantation, wenn eine neue Niere die Funktion der kaputtgegangenen alten Nieren übernimmt. Dass man die Verfahren mixt, das kann man tun, aber das ist überhaupt nicht der Regelfall. Also in der Regel ist ein Patient entweder mit Dialysebehandlung behandelt oder mit Transplantation versorgt.
Das war ja auch ein sehr spezieller Fall, dass er schon als Kind eben eine Spenderniere brauchte. Sie bekommen ja das Hoffen und Bangen, das lange Warten auf ein Spenderorgan häufig mit bei Ihren Patienten. Was erleben Sie da?
Das Problem in Deutschland ist wirklich, dass mit der geringen Organspenderzahl, die wir seit vielen Jahren zu beobachten haben, jeder, der an die Dialyse muss, weil wenn man notfallmäßig einen Organersatz braucht, dann bleibt im Fall der Niere in Deutschland in aller Regel nur die Dialyse als einzige Möglichkeit. Jeder, der an die Dialyse muss, der weiß, dass er sehr, sehr lang warten muss. Weil wir haben mittlere Wartezeiten in Deutschland im Normalverfahren, das heißt für die Patienten zwischen 18 und 64 Jahre, die wahrscheinlich irgendwo bei 8 bis 10, je nach Blutgruppe 8 bis 12 Jahre im Schnitt jetzt liegen. Mhm. Und Sie können sich vorstellen, dass die Patienten das natürlich erfahren von den behandelnden Ärzten und sich auch Gedanken machen,
ob sie überhaupt dann den Weg, sich für eine Transplantation zu interessieren, die ganzen vorbereitenden Untersuchungen zur Aufnahme auf die Warteliste zu unternehmen, ob sie das überhaupt noch tun. Mhm. Also sehr oft ist da schon großer Grundzweifel bei den Patienten zu verspüren, ob es sich überhaupt lohnt, sich mit dem Gedanken Transplantation zu beschäftigen.
Aber ein Leidensdruck ist ja auf jeden Fall da, wenn man an die Dialyse muss. Warum ist dieses Verfahren dann so kompliziert, dass sich manche das dann tatsächlich sparen?
Naja, wenn Sie überlegen, Sie müssten sich genau durchchecken lassen, um sicher zu sein, dass Sie tumorfrei sind unter Immunsuppression, die man braucht, dass das fremde Organ nicht abgestoßen wird, könnten Tumoren schneller wachsen. Mhm. Sie dürfen keine chronischen Infekte haben, die explodieren könnten. Sie müssen kardiovaskulär fit sein, also Herz und Gefäße müssen die Transplantation schaffen. Dann nimmt man schon Untersuchungen auf sich. In der Regel würde das jeder tun. Aber wenn jemand weiß, dass er schon ein älterer Patient, ein vorerkrankter Patient ist und dann noch rechnet, dass er in den nächsten 6, 8, 10 Jahren sich gesundheitlich noch verschlechtert, dann verliert man oft die Hoffnung, ob man eine Transplantation überhaupt noch erleben kann.
Und viele bekommen ja eben auch gar kein Organ in dieser angestrebten Zeit. Gibt es da eine Größenordnung? Wie viele sind es, die über diese 10.000, die auf der Warteliste sind, hinaus noch eigentlich warten?
Ja, wir müssen ganz grob gesagt momentan davon ausgehen, dass von 3 Patienten, die auf eine Transplantation warten, das nur 2 schaffen können.
Was würde sich denn ändern, wenn wir die Widerspruchsregelung hätten? Was gäbe es da für Hoffnungen?
Na, die große Änderung, die mit der Widerspruchslösung eintreten würde, wäre, dass wir uns überlegen, was ist der Normalfall, wenn ein Patient verstirbt. Wenn jemand verstirbt, dann, wir wissen von Umfragen 80, die letzte Umfrage der BZGA, der sagt uns, 84% der Bevölkerung sind positiv gegenüber einer Organentnahme postmortal eingestellt. Aber wir haben jetzt mit einer Zustimmungslösung ein System, dass der das dann wirklich realisiert sehen will, einen Organspendeausweis ausfüllen muss. Das ist schon selten der Fall. Und wenn er das dann macht, dann gehört er zu der Ausnahmesituation, dann ist er ein heroischer Patient, der das eben für sich ganz besonders beschließt, so zu tun. Mit einer Widerspruchslösung wäre die Organentnahme postmortal primär mal der Normalfall, da wird sich das umdrehen. Und der mit guten Argumenten für sich entschlossen hat, er will die Organentnahme nicht, der wird sich entscheiden, das zu dokumentieren. Und das würde man dann auch sehen können. Und Sie müssen sich vorstellen, wenn ein entsprechender hirntoter Patient, und das ist ja vorher ausführlich besprochen worden, auf Intensivstation ist, die behandelnden Ärzte müssen aktuell nach dem gültigen Transplantationsgesetz, wenn nicht der Organspendeausweis vorliegt, die Angehörigen befragen. Also jetzt wird vielleicht dem Patienten keine Entscheidung aufgedrängt, aber den Angehörigen wird die Entscheidung aufgedrängt. Dann kommt die schwierigste Frage zum ungünstigsten Zeitpunkt. Man teilt den Tod mit und fragt dann auch noch, hat sich denn der Patient geäußert zum Thema Organspende? Mhm. Und wenn dann der Normalfall die Nicht-Organspende ist, dann braucht man sich auch nicht wundern, wenn dann im Normalfall auch keine Zustimmung von den Angehörigen kommt.
Mhm. Also das würde sich sicher ändern. Das ist nachvollziehbar. Die Spendenbereitschaft ist ja das eine. Sie haben gesagt, die ist hoch, 80%. Aber die Kliniken, in denen potenzielle Spender sterben, müssen ja auch zur Organentnahme bereit sein. Ist da noch Potenzial, das besser ausgeschöpft werden könnte, unabhängig von der Widerspruchslösung?
Davon gehen wir alle aus. Also wir wissen, dass in Ländern die Organspende und Organentnahme professionalisieren, nicht um Organentnahme zu machen, sondern eben um mit Transplantationsorganen Leben retten zu können, um ihre Bevölkerung besser zu versorgen. In diesen Ländern ist es so, dass von 1.000 verstorbenen Patienten ungefähr 4 zum Organspender werden. Länder, die sehr gut sind, sind noch besser, die sind bei 5 oder sogar noch mehr als 5. In Deutschland ist es leider so, wir gehören hier zu den absoluten Schlusslichtern. Bei uns ist es nicht mal einer, wahrscheinlich sind es nur 0,7 bis 0,8 Spender, die aus 1.000 verstorbenen Patienten resultieren. Mhm. Und jetzt wissen wir aber aus Untersuchungen, dass potenziell auch in Deutschland viel mehr Organspender in den Kliniken behandelt werden. Und drum ist der aktuelle Gesetzesentwurf, der ja letzten Freitag präsentiert worden ist, auch so wichtig, dass man die Kliniken unterstützt, diese Organspender zu erkennen, dass man auch Daten schafft, wenn ein Organspender zwar da war, ein potenzieller, aber nicht realisiert worden ist, warum der diese Realisierung nicht funktionieren hat können.
Also da ist noch einiges
verschiedene
möglich.
Möglichkeiten und das müssen wir besser aufarbeiten.
Wie das die anderen Länder machen, dazu kommen wir gleich. Nochmal eine persönlichere Frage. Sie begleiten ja Patienten auch nach der Operation. Kann so ein fremdes Organ den Menschen verändern? Haben Sie das schon erlebt?
Ich sage, die Patienten wachsen mit ihrem neuen Organ zusammen. Die hören auf das ganz besonders. Ich meine, ich habe ja natürlich viele nierentransplantierte Patienten in Betreuung, aber viele haben auch Kombinationstransplantationen aus Herz und Niere, Leber und Niere. Wir haben auch Einzelherztransplantierte in unserer Ambulanz. Natürlich achtet man auf seinen Körper ganz besonders, wenn man weiß, man hat ein fremdes Organ in sich. Man hat auch viele Aufgaben. Man muss Medikamente nehmen, man muss Kontrolluntersuchungen machen. Aber in aller Regel ist das für die Patienten überhaupt kein Problem. Die sehen das positiv als Lebensrettung und sehen das jedes Mal als neuen Geburtstag, mit einem Transplantatorgan weiterleben zu dürfen.
Sagt der Präsident der Deutschen Transplantationsgesellschaft, Professor Dr. Bernhard Banners. Ganz herzlichen Dank. Das Herz ist verletzlich, vor allem das liebende Herz.
Trüb war mein Herz den ganzen Tag, nun wird es trüber und trüber. Trompeten und Geigen und Paukenschlag, du tanzest mir lachend vorüber. Es jauchzen Flöte und Klarinett, du lachst so selig, du Süße. Da springt mein Herz auf das blanke Parkett und rollt dir unter die Füße. Es hüpft wie ein roter Kinderball und hüpft und will nicht ruhen. Es folgt im Saal allüberall deinen kleinen tanzenden Schuhen. Die Herren und Damen lachen wie toll. Wie klingt doch Lachen so herzlich? Ich bücke mich tief und kummervoll und lächle selber schmerzlich. Da sah ich dich plötzlich vor mir stehen. Du hast so rührend gebeten. Verzeihung, es ist nicht mit Absicht geschehen, ich habe ihr Herz zertreten.
Karl Bulke, das zertretene Herz, HR2 Kultur, der Tag. Es klang schon mehrfach an, Deutschland ist mit der aktuellen Regelung, dass man bei uns aktiv werden muss, um Organspender zu werden, ein ziemlicher Exot. Wie es unsere Nachbarländer machen, das erklärt uns Karin Bentsch.
In vielen EU-Ländern gilt schon, worüber in Deutschland gerade diskutiert wird. Die Widerspruchslösung bei der Organspende nach dem Tod. Sie gilt bereits zum Beispiel in Frankreich und Italien, in den Niederlanden und Belgien sowie in Spanien, Kroatien und Portugal. In diesen Ländern gilt erst einmal jeder Erwachsene grundsätzlich als Organspender. Hat der Verstorbene zu Lebzeiten eine Organentnahme nicht ausdrücklich widersprochen, können seine Organe für die Transplantation entnommen werden. Durch diese gesetzliche Regelung ist der Kreis der Organspender deutlich größer als zum Beispiel in Deutschland, wo dies nicht möglich ist. Die meisten Menschen in Europa, die nach ihrem Tod Organe spenden, kommen aus Spanien. Im Jahr 2016 waren es laut EU-Portal Statistica gut 43 Menschen pro 1 Million Einwohner. Gefolgt von Kroatien mit fast 39 und Portugal mit fast 33 Menschen. In Deutschland gab es im Vergleich dazu nur gut 10 Menschen pro 1 Million Einwohner, die 2016 nach ihrem Tod Organe spendeten. Doch warum ist ausgerechnet das katholische Spanien das europäische Land, in dem die meisten Menschen nach ihrem Tod Organe spenden? Das liegt zum einen am System. In Spanien dürfen jedem Hirntoten Organe entnommen werden, wenn er oder seine Angehörigen dem zuvor nicht ausdrücklich widersprochen haben. In Deutschland ist es genau andersherum. Hier darf gar nichts entnommen werden, wenn es vorher keine Einwilligung gab. Die Widerspruchslösung lebt also in gewisser Weise von der Passivität der Menschen. Die Zustimmungslösung leidet genau darunter. Darüber hinaus gibt es in Spanien deutlich weniger Entnahmekliniken als in Deutschland. Es gibt also in weniger Krankenhäusern mehr Routine bei der Transplantation. Hinzu kommt, dass spanische Transplantationsbeauftragte in den Krankenhäusern ausgebildete Intensivmediziner sind, die eigens dafür freigestellt werden und direkt einer Organspendeorganisation unterstellt sind. In Deutschland wird diese Aufgabe häufig eher nebenbei erledigt und es wird viel Wert darauf gelegt, dass die Mediziner unabhängig sind, um nicht in den Verdacht der Einflussnahme zu geraten. Hinzu kommt, dass es in der spanischen Gesellschaft einen großen Konsens beim Thema Organspende gibt. Politiker interpretieren die hohe Spendebereitschaft damit, dass es in dem Land einen starken sozialen Zusammenhalt gibt. Spanien gilt bei den Organspenden als Vorbild für Europa, ist aus der EU-Kommission zu hören. Die Brüsseler Behörde versucht, die Zahl der Organspender europaweit zu erhöhen, indem sie dabei unterstützt, dass die Mitgliedsländer enger zusammenarbeiten und sich besser untereinander austauschen.
Die Widerspruchslösung in Österreich oder Spanien zum Beispiel gibt es auch für Touristen. Wenn wir dort also einen Unfall haben und es wird brenzlig, dann sind wir potenzielle Organspender. HR2 Kultur der Tag. Das Herz ist heute unser Thema. Ein Blick auf die Kosten ist immer interessant, wenn man verstehen will, wer wie argumentiert. Jens Spahn kennt die Zahlen. Ein Dialysepatient kostet das Gesundheitswesen deutlich mehr als ein Patient, der eine Spenderniere erhält. Deutlich mehr, das heißt zwischen 250.000 und 550.000 Euro mehr. Die gesetzlichen Krankenkassen geben pro Jahr rund 2 Milliarden Euro für Dialysen aus. Die Niere ist ja das am häufigsten benötigte Organ. Professor Gerd Gläske ist Gesundheitswissenschaftler an der Universität Bremen. Schönen guten Abend, Herr Professor Gläske.
Ja, guten Abend, Gläske hier.
Aus ökonomischer Sicht spricht also vieles dafür, dass mehr Organe transplantiert werden?
Im Prinzip natürlich ja, insbesondere bei der Niere ist es besonders augenfällig, wenn man dann die Zahlen sieht von Eurotransplant, also diese Organisation, die darüber mitentscheidet, welche Organe wo implantiert werden, sieht man immer, dass bei den Nieren etwa 8000 Menschen in Deutschland auf eine Nierentransplantation warten. Und natürlich kann man sich das ausrechnen und hochrechnen, dass eine Transplantation etwa mit 18.000, 20.000 Euro berechnet wird, aber eine Dialyse eben jährlich 40.000 Euro und mehr kostet. Also insofern vom Rechenexempel her wäre natürlich wünschenswert, dass mehr Nieren eben auch transplantiert werden und dass mehr Patientinnen und Patienten, die heute noch zur Dialyse gehen, eben eine Nierentransplantation bekommen. Aber wir haben ja auch schon in der Sendung gehört, dass ein durchschnittlicher Dialysepatient über viele Jahre warten muss, bis er dann eine Niere bekommt und dass möglicherweise nur 2 von 3 dann tatsächlich auch transplantiert wird.
Und dann reduziert sich natürlich auch die Ersparnis. Warum zahlen die Kassen den Krankenhäusern für die Entnahme der Organe dann offenbar so wenig, dass sich das für die Kliniken nicht unbedingt lohnt, Patienten für eine Organspende in Frage zu nehmen?
Ja, das ist eine Frage, die berührt insgesamt das gesamte System. Also wir dürfen nicht vergessen, dass es nicht nur die einzelnen Aspekte sind, die wir bei der derzeitigen Diskussion, die Herr Spahn ja sicherlich losgetreten hat, zu berücksichtigen sind, sondern es ist eine Vielzahl von Gründen, die eine Rolle spielen. Das geht ja von persönlichen Aspekten bis hin tatsächlich zu den Systemaspekten. Und man sieht, dass die Organentnahme bei einem Organ knapp 3.900 Euro Vergütung erfährt, wenn man mehrere Organe gleichzeitig entnimmt, sind es etwa 4.900 Euro. Das heißt, man kann natürlich trefflich darüber streiten, ist das zu viel oder ist das zu wenig oder reicht das aus? Man muss natürlich die Zeit berücksichtigen. Man muss im Prinzip auch sehen, dass mit der Organentnahme natürlich bestimmte Leistungen verbunden sind. Und ich weiß auch, dass Krankenhäuser darüber klagen, dass dieser Anteil, dieses Honorar, wenn man so will, dieses Entgelt zu gering ist. Das mag ein Grund dafür sein, warum in manchen Krankenhäusern auch relativ zurückhaltend diese Organentnahme durchgeführt wird. Dennoch muss man natürlich darüber mit den Krankenkassen diskutieren. Und ich hätte bisher nicht unbedingt gehört, dass andere Zahlen eben verlangt würden, sondern man hat sich dann eher etwas passiv verhalten und dann tatsächlich die Organentnahme zurückgestellt. Also das ist ein Aspekt, den man sicherlich noch einmal gleichzeitig mit dem Vorschlag von Herrn Spahn zu diskutieren hat. Also nicht nur die eine Seite, sondern auch die andere Seite, die tatsächlich dann aktiv eingebunden ist im System, um die Organe überhaupt zu entnehmen.
Bei den Transplantationen sind dann nochmal ganz andere Summen aufgerufen. Eine Lebertransplantation kostet zwischen 150.000 und 200.000 Euro. Wo viel Geld im Spiel ist, da läuft auch nicht immer alles sauber. Gerade gab es eine Festnahme. Der Leiter der Transplantationschirurgie der Uniklinik Essen ist in Untersuchungshaft, weil an 6 Patienten medizinisch nicht erforderliche Lebertransplantationen vorgenommen worden seien. Wir haben ja gehört, bei den Spendern wird das alles sehr genau kontrolliert. Wie ist das bei den Empfängern? Wie kann man sicher gehen, dass man eine Transplantation auch wirklich benötigt?
Naja, das ist der weitere Aspekt, den ich berücksichtigt haben möchte. Ich kann nicht nur darüber sprechen, ob es eine Widerspruchs- oder eine Zustimmungslösung gibt, sondern wir haben ja in Deutschland eine Geschichte, die sozusagen mit der Transplantation zusammenhängt. Und wir haben in der Tat, so würde ich das meinen, ein Glaubwürdigkeitsproblem, was mit den Transplantationen geschieht, wie das entschieden wird und wer darüber mitbefindet. Und diese ökonomische Seite, die Sie schildern, ist natürlich auch dann ein Aspekt, den man nicht einfach unter den Tisch fallen lassen kann. Und gerade diese Essener Situation, die Sie geschildert haben mit den 6 transplantierten Lebern, die möglicherweise nicht notwendig waren, ist ja nicht nur ein Essener Problem. Wir haben ja auch schon vorhin gehört in Ihren Beiträgen, dass auch in anderen Kliniken Auffälligkeiten festgestellt worden sind. Das heißt, man kann sich von dem ökonomischen Anreiz der Transplantation nicht grundsätzlich frei machen. Und man weiß eben auch, wenn es zum Beispiel Privatpatienten sind, an denen dann Chefärzte ja auch im Honorar mitverdienen, dann könnte man auch darüber nachdenken, wie kann ich diesen Bereich, der offensichtlich dann einen Anreiz bietet, auch entkleiden, transparenter machen und eben nicht mehr in die Entscheidung eines Einzelnen oder einer Gruppe stellen, die möglicherweise dann sich zugunsten der Transplantation entscheidet, die aber dann nicht notwendig ist. Und bei dem ersten Fall ist ja bei einem nicht notwendigen Fall dann auch noch ein Patient gestorben. Also ich glaube, dass diese Glaubwürdigkeitsproblematik nicht einfach beiseite geschoben werden kann, sondern auch die muss ich berücksichtigen, auch die muss bei den Regeln, die Herr Spahn jetzt in Aussicht stellt oder gerne umsetzen möchte, eine Rolle spielen. Und man muss einfach daran denken, dass man den Satz überlegen muss, ob es eine Organabgabepflicht für den Todesfall gibt bei uns. Also das mag zwar richtig sein, wenn man an diejenigen denkt, an die Patientinnen und Patienten denkt, die an Organe eben auch denken und die auch gerne transplantiert werden möchten. Und man muss auch daran denken, dass wir alle, wenn wir als Kranke ein Spenderorgan bekommen, natürlich auch glücklich sein sollen. Aber dann muss ein Gesunder auch bereit sein zu spenden. Und diese Spendebereitschaft oder diese Kritik, die in den letzten Jahren auch immer wieder aufgekommen ist und die auch letzten Endes die Zahlen der Transplantation hat absinken lassen, diese Kritik muss nach wie vor ernst genommen werden. Und daraufhin hat auch der Vorsitzende des Deutschen Ethikrates noch einmal sehr intensiv darauf hingewiesen, dass im Prinzip dieses Glaubwürdigkeitsproblem eben angegangen werden muss, damit es wieder zu einer vernünftigen Diskussion an dieser Stelle kommen kann.
Also würden Sie aber dann insgesamt sagen, dass jetzt auch diese aufkommende Diskussion gerade zur rechten Zeit kommt? Denn da gibt es ja offensichtlich immer noch Missstände.
Sie kommt auf jeden Fall zur rechten Zeit und ich habe geradezu daran gedacht, dass es ein Fanal war, gestern zu hören, dass dort ein Transplantationsmediziner verhaftet wird, der offensichtlich sich noch immer nicht der Ethik bewusst ist, die natürlich mit seinem Handeln und seinem Tun verbunden ist. Und wenn dies immer wieder in der Öffentlichkeit auch zur Diskussion gestellt wird und dies eben auch öffentlich diskutiert wird, dann ist das etwas, was ich mit in die Entscheidungen, mit in die Diskussionspunkte mit einbeziehen muss. Darüber kann ich nicht hinweggehen, sondern da muss die Medizin auch reagieren und die Ökonomisierung der Medizin an vielen Stellen ist ja immer wieder auch ein Diskussionspunkt und wenn diese Ökonomisierung auch den Transplantationsbereich erreicht, dann muss man wirklich eben noch einmal schauen, wie kann ich die Transparenz und die Entscheidungssicherheit fördern, damit eben auch die Öffentlichkeit sicher sein kann, dass ja nicht solche Fälle aus Ökonomisierungsgründen stattfinden, die dann letzten Endes den Patienten nicht dienen, sondern denen, den Häusern, den Institutionen oder auch den einzelnen Ärzten, die die Transplantation durchführen.
Ja, und das haben wir ja alle schon erlebt, dass die Wirtschaftlichkeit ganz oben steht auf der Agenda der Kliniken. Ganz herzlichen Dank, Professor Gerd Gleske, Gesundheitswissenschaftler an der Universität Bremen. HR2 Kultur der Tag. Dein ist mein ganzes Herz, wenn Organspende zur Regel wird. Sie können die Sendung immer noch mal hören auf hr2.de, in der ARD Audio App oder in der Wiederholung auf HR Info ab 22.05 Uhr. Mein Name ist Doris Renk. Ich verabschiede mich mit einem besonders herzlichen guten Abend.